Bohrer bei Batschen, der politische Podcast.
Frau Doktor, ich kann mich erinnern, im November waren Sie im November Blues wegen des vielen Nebels. Ist das in einen Februar Blues übergegangen?
Nahtlos. Da gab es keine Unterbrechung.
Ja? Ne? Freuen Sie sich auch auf die Sonne?
Nicht nur freuen, ich lechze. Nicht so sehr die Sonne, aber Farben.
Farben.
Ich meine, in der Situation, wo eh alles grau ist, die Politik ist grau, global ist grau, da brauchst du Farben.
Na, schauen wir, wie viel Farbe heute in unsere Folge hineinkommt. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Rohrer bei Batschen, der politische Podcast. Und der ist mit diesem Jahr quasi wieder heimgekehrt. Nach über einem Jahr bei Missing Link gibt's uns ab sofort wieder als ORF-Podcast. Für alle Abonnentinnen und Abonnenten heißt das bitte den Channel wechseln. Alle Infos dazu gibt's in der Caption. Was sich nicht geändert hat an dieser Stelle, wollen wir alle zwei Wochen die politischen Geschichten des Landes, die Aufreger, die Skandale, kurzum alles, worüber gesprochen wird, analysieren und einordnen. Wir, das bin ich, Patrick Batschen, seit über 20 Jahren ORF-Journalist und Moderator. Und sie muss ich wie immer nicht vorstellen. Sie ist die Stimme im heimischen Innenpolitikjournalismus, vielfach ausgezeichnet, Frau Dr. Anneliese Rohrer. Hallo.
Hallo.
Ja, bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir machen auch heuer wieder einen Live-Podcast vor Publikum und zwar am 19. März, das ist ein Donnerstag, in der Kulisse Wien. Tickets sind bereits erhältlich und zur Hälfte bereits ausverkauft, habe ich gehört. Freut uns sehr und wir würden uns freuen, sehr viele von Ihnen und euch dort zu begrüßen, oder?
Ja, würden wir.
Freuen wir uns. Frau Doktor, das neue Jahr ist zwar nicht mehr ganz so neu, trotzdem sprechen wir zu Beginn über den politischen Neujahrsauftakt der ÖVP. Sie senken das Haupt. Schade, dass Sie das nicht sehen können, liebe Hörerinnen und Hörer. Ende Jänner hat er stattgefunden, im 22. Bezirk in der Metastadt in Wien mit einer großen Rede von Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker. Vielleicht einmal so eine ganz grundsätzliche Frage. Welchen Eindruck hat denn Stocker bei dieser Rede auf Sie gemacht?
Keinen veränderten. Ich glaube, er wollte das Image weiter pflegen, das er hat. Der ruhige Buddha oder Nicht-Buddha, unaufgeregte und bestimmte ÖVP-Chef. Es war Rede als ÖVP-Chef, nicht als Bundeskanzler.
Aber war das auch sowas wie ein Comeback nach seinem langen Krankenstand samt Homeoffice, haben Sie das Gefühl?
Wenn es so gedacht war, dann hat er sich ins Knie geschossen.
Weil?
Naja, weil das wurde nicht als tolles politisches Comeback empfunden, sondern jeder hat dann geredet, wir wissen worüber, über die Überraschung mit dem Volksbegehren. Also er hat sich das eigentlich selber konterkariert.
Mhm. Weil Sie das Volksbegehren angesprochen haben, das war ja die große Ansage bei dieser Rede, dass er eine Volksbefragung möchte zum Thema Wehrpflichtverlängerung. Hören wir da vielleicht kurz mal hinein.
Abgesehen davon, dass eine politische Willensbildung erfolgen wird, glaube ich, dass eine derart tiefgreifende Veränderung nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg erfolgen sollte. Das bedeutet für mich, dass die Entscheidung im Rahmen einer Volksbefragung getroffen wird. Und selbstverständlich ist klar, dass das Ergebnis dieser Befragung für die politischen Parteien und die Regierung bindend ist.
Was haben Sie sich denn gedacht, wie Sie diesen Vorschlag, diese Forderung gehört haben von ihm?
Ich habe mich gefragt, was hat er sich gedacht? Weil ich konnte mir das akut nicht erklären. Wie kann man selbst die eigenen Themen so beiseite wischen, wissend, dass das wahrscheinlich übrig bleibt, weil nicht in der Regierung abgesprochen, etc., etc., da werden wir noch drüber reden. Mhm. Ich konnte mir das akut echt nicht erklären. Außer, er hat so schlechte Berater, die ihm das eingeredet haben, und jetzt sei einmal volkstümlich. Das hat er aber eigentlich als Vizebürgermeister von Wiener Neustadt gar nicht nötig. Und das ist also der Aufreger.
Sie meinen, er ist
dann würde ich ihm raten, alle Berater auszuwechseln. Wenn es nicht seine eigene Idee war.
Mhm. Weil Sie sagen, ist er volkstümlich genug, weil er Vizebürgermeister von Wiener Neustadt ist, oder?
Nein, aber ich nehme doch an, dass er dort, heißt ja immer, ne, die Bürgermeister sind die, die den engsten Kontakt zur Bevölkerung haben.
Mhm. Er hat das ja dann nachher konkretisiert. Also er möchte ja nicht darüber abstimmen lassen, ob es eine verlängerte Wehrpflicht geben soll oder nicht, sondern über zwei konkrete Modelle. Hat es das für Sie nachvollziehbarer gemacht, diese Konkretisierung?
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Ich meine, wenn er zwei Modelle vorliegen hat, die Kommission will das eine, dann unterhalte ich mich mit der Kommission, warum. Oder ich entscheide als Regierung, aber das als Regierung ist schon einmal fragwürdig, für das andere. Ich entscheide entweder oder.
Mhm.
Und frag nicht die Bevölkerung, willst du 2 Monate mehr und 40 Tage mehr? Und das hat im Inhalt überhaupt keinen Sinn.
Viele fragen sich ja überhaupt, jetzt haben wir eine repräsentative Demokratie, also wir wählen unser Parlament, dann wird eine Regierung gebildet, da gibt es eine Reformkommission, die macht einen Vorschlag für den besten was sie für am besten hält, und dann soll man nochmal das Volk abstimmen lassen. Macht das für Sie überhaupt einen Sinn?
Das macht überhaupt keinen Sinn, nicht einmal einen parteipolitischen Sinn, weil er hat ja auch den Vorsitzenden der Kommission, den Raiffeisenmann, verärgert.
Mhm.
Das muss man mal zusammenbringen als ÖVP. Obmann. Ja? Also er hat eigentlich alle vor den Kopf gestoßen. Und was gewinnt er damit? Er muss wissen, es gab bisher eigentlich erstaunlicherweise der Vermischung von Volksbegehren, Volksbefragung, Volksabstimmung, verdammt, es gab bisher ein einziges wirkliches Volksbegehren.
Mhm.
Das war 2013, auch zum Bundesheer.
Volksbefragung meinen Sie jetzt, oder? Nicht Volksbegehren.
Volksbefragung, ja. Ja, da sehen Sie.
Ja, man kommt durcheinander bei den vielen Begriffen.
Wie Figura zeigt, ja. Volksbefragung, das war das zum Heer. Und da hat er doch sehen können, was die Konsequenz ist. Auf einmal hat die ÖVP ihre Position gewechselt vom Berufsheer auf allgemeine Wehrpflicht. Dann hat die SPÖ ihre Position gewechselt auf Berufsheer, was sie nie wollte. Und es ging nur darum, wer gewinnt, Erfolgsbefragung, wer gewinnt und wer verliert.
Weil man eben relativ schnell durcheinander kommt bei diesen ganzen Begrifflichkeiten. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz erklären, was ist eine Volksbefragung genau und wie unterscheidet sie sich von den anderen Dingen?
Es gibt drei Instrumente auf Bundesebene der direkten Demokratie. Das ist das Volksbegehren. Das können Bürger initiieren, das braucht 100.000 Unterschriften. Das ist mindestens, dass es im Parlament behandelt wird und schubladisiert wird, die meisten. Ja.
Mhm.
Dann gibt es eben die Volksbefragung, da haben wir die eine Erfahrung. Und dann gibt es die Volksabstimmung, da haben wir auch zwei Erfahrungen. Der eine mit Zwentendorf, 78, da haben die Parteien auch ihre Position geändert. Und dann vor allem eine Volksabstimmung braucht ein Gesetz.
Das war vorher, oder?
Vorher. Mhm. Volksabstimmung kann nur über ein Gesetz initiiert werden. Und das gab es bei Zwentendorf nicht. Und Heinz Fischer, damals Mitarbeiter vom Kreiskirchen, gesagt, Herr Bundeskanzler, wir haben kein Gesetz, das geht nicht. Und der Kreiskirchen gesagt, dann lass dir was einfallen. Und Heinz Fischer hat sich was einfallen lassen.
Und zwar?
Naja, irgendein Gesetz, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber dass man zur Volksabstimmung vorlegen konnte. Aber auch da haben sie ihre Position geändert. Und im Grunde hat die Volksabstimmung mit Zwentendorf gar nichts zu tun gehabt, sondern nur mit dem Wunsch der ÖVP, den Kreiskern auszuwischen.
Mhm.
Was ja auch gelungen ist.
Mhm. Kommen wir vielleicht zurück wieder ins Jahr 2026. Ich habe ganz genau zugehört bei vielen Interviews vom Bundesheer, wo es geheißen hat, wenn das Modell, das die Kommission vorgeschlagen hat, so nicht kommt, dann hat man zu wenig Personal, um das neu angeschaffte Gerät zu bedienen, das man ja schon beschlossen hat. Ist das nicht überhaupt eine verkehrte Reihenfolge, dass man
absolut.
Quasi zuerst das Gerät anschafft und dann schaut, wo das Personal herkommt?
Ja, absolut. Absolut ist das die verkehrte. Es macht eben auch in der Sache keinen Sinn.
Mhm.
Und dann vor allem, es macht keinen Sinn, weil es muss ja schnell gehen. Man kann ja bei dieser sicherheitspolitischen Lage in Europa nicht sagen, warte ein bisschen, wir haben noch kein Resultat.
Sie
also
haben,
es ist,
Ja. Sie schütteln den Kopf, ja, mehrfach schon in diesem Gespräch, oder verdrehen die Augen. Nur, dass Sie sich zu Hause das vorstellen können oder wo auch immer Sie gerade unseren Podcast hören, vielleicht in der Straßenbahn oder in der U-Bahn. Die Koalitionspartner haben Sie schon angesprochen, die waren milde gesagt überrascht über diesen Vorstoß des Kanzlers. Wieso hat er das nicht abgesprochen vorher mit Ihnen?
Naja, er behauptet, und das kann man ja nachvollziehen, es war ihm keine Rede des Kanzlers. Es war eine Rede des ÖVP-Chefs.
Kann man das trennen in der Funktion?
Ja, offensichtlich, wenn man aus Wiener Neustadt kommt, kann man, ja. Ja. Und daher war er nicht verpflichtet, wäre er nicht gewesen, aber es wäre politisch, taktisch, kompromissmäßig gescheit gewesen, die wenigstens vorher zu informieren.
Mhm. Die Neos haben sich ja schon dagegen ausgesprochen. Die wollen einen parlamentarischen Prozess. Die SPÖ finde ich ganz spannend. Die haben gesagt, wenn Volksbefragung, dann möchte man gleich eine Frage zur Erbschaftsvermögenssteuer dazugeben. War das ein kluger Schachzug oder reine Provokation?
Von wem jetzt?
Von der SPÖ.
Naja, nachdem es die Frau Schmidt als erstes aufgebracht hat, nehme ich mal an, sie hat den für einen klugen Schachzug gehalten. Weil Frauen provozieren nicht so schlecht.
Und wofür halten Sie es?
Für Dummheit. Ja, weil du kannst ja nicht, jetzt haben wir einmal direkte Demokratie in Österreich, im Gegensatz zur Schweiz, sehr gewöhnungsbedürftig. Und dann kommt die FPÖ noch daher mit irgendwas.
Neuwahlen, glaube ich, Neuwahlen
oder so.
Mhm.
Mit welcher Begründung, wenn du das Volk fragen willst, willst du das ablehnen? Also wir gehen mit diesem Vorschlag in eine völlig turbulente Zeit. Und daher ist er von dem Ansatz her schon falsch. Weil wir müssen ein besseres Gerät beschaffen, wir müssen das Personal beschaffen, aber nicht ständig diskutieren, wer gewinnt und wer verliert.
Mhm. Jetzt ist diese Dreierkoalition fast ein Jahr im Amt. Anfang März ist Jahrestag der Angelobung. Und ich habe das Gefühl, es ist das erste Mal, dass diese Dreierkoalition wirklich öffentlich diskutiert und streitet. Ist das eine erste Belastungsprobe für diese Koalition, würden Sie sagen?
Na, sie streitet, in dem Sinn streitet sie ja nicht. Ne?
Sie richten sich gegenseitig Dinge aus.
Sie richten sich gegenseitig aus, wie das geht. Ich nehme mal an, ich meine, Stocker bei all seiner Bedächtigkeit ist ja nicht ungeübt in Position ändern.
Sie sprechen den Kickl an, oder?
Ich spreche die FPÖ an und den Kickl an. Also hoffe ich, dass er hier auch sagt, naja, es geht nicht und den Gedanken wieder fallen lässt.
Mhm.
Weil es ist so oberflächlich, ne? Da direkte Demokratie, wir wollen die Leute einbinden, ja. Das klingt alles gut, ja. Aber schauen Sie sich einmal die Schweiz an, die kriegt vor jeder Abstimmung, was immer für eine Abstimmung ist, direkte Demokratie, solche Backen nach Haus. Und informiert sich. Und in Österreich ist alles parteipolitisch und du bist entweder für die SPÖ oder die ÖVP oder wie immer.
Mhm.
Und das ist beim Sicherheitsthema wirklich einfach grundfalsch.
Also Sie meinen, die Regierung sollte das einfach beschließen?
Ja.
Ohne
ja.
das Volk zu befragen?
Ja.
Mhm. Die Regierung ist ja Anfang des Jahres auch in eine Regierungsklausur gegangen, mit vielen Dingen da rausgekommen, wie zum Beispiel der Senkung der Steuer, Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und
Kitten,
so weiter.
Kitten sind Grundnahrungsmittel, man lernt nie aus.
Wie bitte?
Kitten.
Kitten? Ah, Quitten.
Quitten.
Ah, Quitten. Ja, das Obst meinen Sie, ja. Ah, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, spannend. Bananen aber nicht, glaube ich. Ja. Aber was ich eigentlich fragen wollte, die sind ja mit ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl gehabt, als Beobachter mit frischem Wind da rausgegangen, so ein bisschen Neujahrsaufbruch, Vorsätze. Ist das mit dieser Diskussion um die Volksbefragung alles wieder weg und dahin?
Ich glaube ja.
Hm.
Weil wie finden Sie jetzt einen Kompromiss? Da muss der Stocker nachgeben oder die anderen müssen sich von ihren Positionen verabschieden. Und dann kommt wieder diese ewige Diskussion. Wer hat jetzt wen geschadet?
Hm.
Und das ist vor allem bei diesem Thema einfach falsch.
In dieser Rede beim Neujahrstreffen der ÖVP hat Stock auch mit einer weiteren Forderung aufhorchen lassen, über die ich gerne noch sprechen würde, nämlich, dass es für Asylwerber nur noch eine medizinische Grundversorgung geben soll. Jetzt verdrehen Sie wieder die Augen und schütteln den Kopf. Das heißt, Sie halten nichts davon.
Ich knicke ein, muss ich ehrlich sagen. Mir kam da gestern oder wo in den sozialen Medien ein Ding der ÖVP unter, was weiß ich, die Gastpatienten werden abgewiesen, aber die anderen kriegen es ohne, nicht mit uns. Also wo ist da der Unterschied zur FPÖ? Ich meine, die müssen doch schon kapiert haben, dass dieses Rechtsüberholen der FPÖ und wir sind noch härter gegen die Asylwerber, dass das ihnen politisch nichts bringt, sondern eigentlich nur, hoffe ich jedenfalls, als Charakterlosigkeit ausgelegt wird. Wie kann man einen Slogan der FPÖ übernehmen und dann unten schreiben, nicht mit uns? Ich bin wirklich nicht für Verschwörungen zu haben, aber also da muss irgendwas in der Beraterabteilung des Bundeskanzlers falsch laufen.
Sie hätten die eh schon rausgehaut, offensichtlich ja, bei der Volksbefragung. Ja. Ne? Also insofern, unter Ihnen gemacht, hätten die kein leichtes Leben. Frau Doktor, bleiben wir gleich bei der ÖVP und kommen zu dem Klubobmann der Partei im Parlament, August Wöginger. Der muss sich ja diese Woche erneut in Linz vor Gericht verantworten, wegen dieser ganzen Postenschacher-Geschichte. Die Diversion aus dem ersten Verfahren wurde ja aufgehoben. Was erwarten Sie sich denn von der Neuauflage des Prozesses?
Naja, ich nehme mal an, da gibt es ja auch eine überraschende Entwicklung, dass nämlich der Rechtsanwalt des Herrn Wöginger das Gericht in Linz ersucht, das Verfassungsgericht anzurufen, um zu klären, ob das rechtens war, dass der Herr Wöginger nicht eingebunden war in diesen Änderungsprozess.
In das Aufheben der Diversion.
In das Aufheben der Diversion, dass er keine Gelegenheit hatte, dazu Stellung zu nehmen, ist es verfassungsrechtlich gedeckt oder nicht. Bis jetzt hat das Gericht keine Entscheidung getroffen, ob sie das machen oder nicht. Aber wahrscheinlich wird es eine juristische Spitzfindigkeit werden. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da am Freitag schon irgendein Urteil kommt.
Na, die Richterin hat gesagt, der Prozessfahrplan bleibt einmal so, wie er ist. Aber wenn ich das so höre, den Verfassungsgerichtshof anrufen, das klingt nicht wirklich nach Einsicht, oder? Beim Herrn Wöginger.
Naja, das würde ich nicht sagen. Wenn das rechtlich zweifelhaft ist, hat er die Berechtigung, das vom Verfassungsgerichtshof erklären zu lassen. Ist es politisch gescheit? Wahrscheinlich nicht.
Mhm. Der Antrag hat jedenfalls keine verzögernde Wirkung, habe ich gelesen. Sollte Wöginger am Ende schuldig gesprochen werden, kann er im Amt bleiben?
Wo er kann, hängt vom Bundeskanzler ab. Soll er? Nein.
Wird er?
Bin ich die
Madame Enigma der Politik? Leider die Glaskugel, aber nicht da. Ja. Aber Sie beobachten das ja schon ganz genau. Hat er noch den Rückhalt in der Partei und vom Parteichef Christian Stocker? Haben Sie den Eindruck?
Jetzt schon, ja. Nämlich auch, weil die ja in der ersten Reaktion dermaßen ungeschickt waren. Das ist ja nur Bürgerservice und so. Also ich glaube, sie sind verzweifelt bemüht, ihn zu halten. Aber wenn er wirklich verurteilt wird, kann ich mir das nicht vorstellen. Mhm. Und dann ist dann auch wieder so eine Sache. Ich meine, das wirklich Wichtige ist, dass wir doch politische Entscheidungen brauchen, wie der Herr Finanzminister letztes Mal bei uns gesagt hat. Und da taucht ein Thema nach dem anderen auf, dass Politik Politik ist, aber nichts mit den Leuten zu tun hat. Was hat das, ob man Verfassungsgericht, so Wöginger, Club, aber was hat das mit den Menschen zu tun?
Wenig wahrscheinlich.
Eben. Und ja. warum sie da nicht weggehen von dieser Linie, auch unter Verlust von parteipolitischen, was weiß ich, ne? Das ist nicht einsichtig.
Die Frau, die das Ganze ins Rollen gebracht hat, Christa Schaaf, die Finanzbeamtin, habe ich übrigens in meiner neuen Sendung Hinter den Schlagzeilen zu Gast diese Woche.
Ja,
bin ich gespannt, was sie alles sagen wird, nachzuschauen übrigens auch auf ORF On. Was ich mich gefragt habe, sollte er verurteilt werden und im Amt bleiben, wie können die Neos als selbsternannte Transparenz- und Anti-Postenschacher-Partei damit umgehen?
Naja, die Neos bis auf die eine Abgeordnete, die schon vor Monaten seinen Rücktritt verlangt hat, können damit umgehen, dass sie sagen, das ist Sache der Partei, man redet da nichts rein.
Aber ist das glaubwürdig?
Das müssen die Neos entscheiden. Ich meine, ich glaube schon, dass die glaubwürdig hin oder her, aber dass die Wöginger-Geschichte in 3 Jahren, wenn es um die Nationalratswahl geht, vergessen wird.
Wie so vieles.
Ist ja nur Bürgerservice gewesen.
Kommen wir von der ÖVP jetzt zur SPÖ. Aha. Auch da stehen entscheidende Tage bevor. Im März der Bundesparteitag und jetzt am Freitag, den 13., wenn das kein Omen ist, der Parteivorstand. Frau Doktor, da am Freitag müsste ein Gegenkandidat, eine Gegenkandidatin nominiert werden mit einfacher Mehrheit. Ist dieser oder diese in Sicht?
Naja, es kommt darauf an, an welchen Teil man der SPÖ beheimatet ist. Ist man auf der Mitte-Rechts-Skala beheimatet, dann ist er in Sicht. Mit dem Christian Kern, was wirklich auch eine einmalige Sache wäre, wenn jemand so parteischädigend sein Amt aufgibt, um dann zurückzukehren. Aber bitte, wir sind das langsam gewohnt, ja, dass Dinge passieren, die wir uns vor Jahren nicht vorstellen konnten. Bist du auf der linken Seite verortet, dann glaube ich, siehst du keine Gegenkandidaten zu Babler.
Mhm. Christian Kern, dieses Gerücht hält sich ja sehr hartnäckig. In den letzten Tagen wird wieder intensiv darüber spekuliert. Es kann natürlich sein, unser Podcast erscheint am Mittwoch, dass am Donnerstag die Welt schon wieder ganz anders ausschaut. Aber warum hält sich dieses Gerücht so hartnäckig? Befeuert er das selbst, glauben Sie? Oder sind das Menschen um ihn herum oder eben das rechte Lager in der SPÖ? Wer ist das?
Ich glaube, das hat eine lange Vorlaufzeit. Da sind einerseits Menschen um ihn herum, die, glaube ich, auch in Eisenstadt zu Hause sind. Und in den anderen Bundesländern, man darf ja nicht vergessen, der Sturz des Faymann, Werner Faymann kam ja auch aus den Bundesländern. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat er sich mit dem Gedanken angefreundet, dass er vielleicht doch eine Chance hat. Meinen Ding zu Unrecht, ja. Aber ich meine, man muss ihm zugute halten. Ja. Er hat einmal gesagt, er ist überdurchschnittlich eitel. Das hat er mal deponiert und ich glaube, daran liegt's. Wenigstens diese Selbsterkenntnis ist schon mehr, als andere Politiker aufbringen. Aber das, glaube ich, ist die Wurzel des Ganzen. Und damit ist er ja nicht allein. Ne? Aber wenn wir jetzt dazu kommen, dass wir vielleicht im Jahr, was weiß ich, in zwei Jahren, also vorgezogene Neuwahlen, dann vielleicht wieder die Paarung Kern kurz kriegen, also dann glaube ich...
Dann haben wir es durchgespielt, oder?
Nein, dann gehört das ganze Land in die Psychiatrie.
Gibt es so eine große Psychiatrie irgendwo?
Ja, nicht beim derzeitigen Personalstand.
Ist schwierig, gell? Kommen wir zu Andreas Babler zurück. Am 7. März findet der Parteitag der SPÖ statt. Er ist ja vorgezogen aus dem Herbst. Andreas Babler wollte damit Kritikern Wind aus den Segeln nehmen. War das ein kluger Schachzug oder ist das nach hinten losgegangen?
Naja, das war zu dem Zeitpunkt, wo er es gemacht hat, vielleicht ein ganz kluger Schachzug, aber jetzt, ja, wo da alle möglichen Gerüchte und Querschüsse wieder auftauchen, scheint es ein bisschen eine feige Aktion gewesen zu sein.
Mhm. Bei seiner letzten Wahl hatte Babler 88%, Randy Wagner bei ihrer zweiten Wahl 2021 75%. Das ist damals quasi als historisch schlechtestes Ergebnis ohne Gegenkandidaten eingestuft worden. Wo, glauben Sie, wird sich Babler Anfang März einreihen da?
Keine Ahnung, aber ich bin ja ein Verfechter der 51%.
Sie meinen, das reicht?
Ich finde, es reicht absolut, es hat für Kreisky gereicht, aber allerdings in einer Kampfabstimmung. Mhm. Ja, macht es jetzt wieder eine Kampfabstimmung, dann ist es wenigstens geklärt. Aber dann die Diskussion sind 80%. Es kann natürlich auch sein, dass er nicht einmal 50% kriegt. Das kann man jetzt nicht einschätzen, was in den Inneren der SPÖ vor sich geht. Und dann sind Parteitage ja sehr nicht vorhersehbar. Mhm. Die kriegen ja oft eine Dynamik. Und was ist dann, wenn er allein kandidiert und nicht einmal 50% kriegt? Was ist dann?
Was ist dann? Frage ich Sie. Muss er dann zurücktreten?
Ja, absolut. Natürlich ist er nicht gewählt.
Mhm.
Und dann kommt der Herr Kern strahlend, der stürzt nach vor auf die Bühne und sagt, jetzt stimmt's über mich ab, oder wie? Also das wäre...
Entspricht nicht dem Parteistatut, ne? Der muss ja eben diesen Freitag aufgestellt werden, ja, ne, wenn er zur Wahl antreten will.
Ja, ich weiß nicht, gibt es noch eine spontane
Da bin ich zu wenig eingelesen, aber soweit ich das gelesen habe, muss er am Freitag vom Parteivorstand nominiert werden mit einfacher Mehrheit.
Weil ja niemand vorhergesehen hat, dass ein Kandidat völlig durchfällt. Ne?
Aber Sie sagen, okay, 51% sollten eigentlich reichen, aber in der SPÖ werden das wahrscheinlich viele ein bisschen anders sehen. Gibt es für ihn eine Schmerzgrenze, abgesehen, wenn er jetzt nicht gewählt wird, davon, wo er wirklich nachhaltig beschädigt wäre, wenn es jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 60%, 65% sind?
War Kreisky nachhaltig beschädigt?
Aber es hat einen Gegenkandidaten gegeben, ne?
Kommt darauf an, wie er es nimmt. Mhm. Es gibt für ihn sicher... Also über den 51% sollte es keine Grenze geben, aber ich bin nicht sicher, ob er das aushält.
Mhm. Hat eigentlich irgendjemand außerhalb der SPÖ ein Interesse daran, dass Andreas Babler nicht Parteivorsitzender bleibt?
Entschuldigung, das war jetzt eine rhetorische Frage.
Nein, das meine ich ernst, weil die ÖVP kann ja eigentlich sozusagen zufrieden sein, dass man einen...
Ja, aber Patrick, lesen Sie Zeitungen. Konsumieren Sie Medien.
Sie meinen den Boulevard?
Der Wiener Boulevard, ich meine, jede Schlagzeile, er kann machen, was er will.
Aber ich habe jetzt eigentlich gemeint am politischen Parkett, also von den politischen Mitbewerbern. Hat da irgendjemand ein Interesse
also
daran?
Nein, nicht, dass ich das sehen würde. Weil er war ja bisher sehr handsam.
Hm.
Er hat ja nicht viel dagegen gehalten in der Regierung. Man kann schon annehmen, dass er den Fortbestand will, aber das nutzt alles nichts, wenn er täglich lesen kann, was er für Versager ist.
Mhm. Wenn wir bei der SPÖ sind, müssen wir natürlich auch noch kurz über den ehemaligen SPÖ-Landeshauptmann Hans Nissl sprechen, der ja angekündigt hat, er möchte für die Hofburg ins Rennen gehen. Die Wahl ist erst 2028. 2029 wird ein neuer Bundespräsident, eine neue Bundespräsidentin angelobt. Warum hat er das jetzt gemacht?
Ja, gestern hat er im Fernsehen gesagt, weil er so viel Zeit braucht, sich vorzubereiten. Er will ja überparteilich sein, er will ja nicht von einer Partei nominiert werden, da 3 Jahre, um das Geld aufzustellen. Aus seiner Sicht ist wahrscheinlich notwendig so lange. Ja. Aber trotzdem, das jetzt zu dem Zeitpunkt anzukündigen, und noch dazu mit der Bemerkung, er tritt gegen die linke Babler-Partei an. Das hat, glaube ich, mit dem höchsten Amt im Staate wenig zu tun. Und das finde ich aber wirklich eigentlich verwerflich. Ja.
Weil?
Naja, weil es der politischen Landschaft jetzt schadet.
Mhm.
Weil es die SPÖ in der Regierung jetzt schwächt.
Deshalb Sie meinen, das ist das Ziel dieser Kandidatur schon jetzt.
Ja.
Sie haben es gerade angesprochen, hat in einem Kronenzeitungsinterview die SPÖ, Babler SPÖ, als links-link bezeichnet, war dann diese Woche bei Martin Dürr in der ZIP2 zu Gast, haben Sie auch schon kurz angesprochen, und er hat gemeint, worauf sich die SPÖ seiner Meinung nach konzentrieren sollte, und da hören wir auch kurz hinein.
Wer sagt zum Beispiel, wir müssen ganz einfach wieder auf Leistung setzen? Wir müssen die Wirtschaft stärken, damit die Arbeitsplätze erhalten werden. Wir müssen den Wohlstand, den wir haben, auch erhalten und erarbeiten. Wir müssen den Mittelstand stärken. Das ist ganz wesentlich, dass die Leute, die in der Früh aufstehen, arbeiten gehen, ganz gleich, ob sie Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, das gehört gestärkt. Da gehört eine steuerliche Entlastung gemacht, um den Mittelstand zu stärken.
Frau Doktor, wenn man ihm so zuhört, das klingt ein bisschen für mich nach ÖVP-Wahlprogramm, oder? Was er da fordert und sagt, Mittelstand stärken, Leistung muss sich lohnen, das kennen wir doch von der ÖVP.
Naja, Leistung, das würde ich so nicht sagen, aber Leistung muss sich lohnen. Wir vergessen das ja nur, da muss man so alt sein wie ich. Das Leistung, der Leistungsbegriff war auch im Parteiprogramm der SPÖ 78 drinnen. Also so fern ist das nicht. Aber Sie haben recht, es hat eher noch ein Mitte-Rechts-Programm geklungen.
Mhm. Können Sie
Weil dort will er ja die Leute her haben.
Mhm. Können Sie sich vorstellen, dass die SPÖ ihn unterstützt als ihren Kandidaten?
Nein.
Gar nicht?
Kann ich mir nicht vorstellen, aber bitte, was haben wir uns alles schon nicht vorstellen können?
Vielleicht zum Schluss noch ein bisschen was Amüsantes. Wir sind in der Opernballwoche. Donnerstag steigt der Ball der Bälle. Andreas Babler wird als Kulturminister dort sein. Christian Stocker, der Bundeskanzler, über den wir heute schon viel gesprochen haben, schwänzt. Er ist nämlich bei einem informellen EU-Rat in Brüssel. Hätten Sie ihm, wenn Sie Beraterin wären, Sie hätten ja alle rausgeschmissen, ja. Sie wären dann dort, hätten Sie ihm geraten, den Ball zu schwänzen?
Nein, das hätte ich nicht getan, aber ich hätte nicht zugelassen, ja, was jetzt nämlich auftaucht, dass kein Mensch weiß, wer dem Stocker vertritt. Eigentlich protokollarisch müsste es Babler sein, mhm, als Vizekanzler. Du kannst aber überall lesen, dass es der Staatssekretär Bröll ist. Und ich meine, was stimmt jetzt? Und haben wir selbst bei der Vertretung oder bei der Präsenz des Opernballs, haben wir parteipolitische Reibereien? Das macht dann extrem unglücklich. Ich weiß bis heute, 2 Tage vorher, nicht, wer jetzt die offizielle Vertretung des Bundeskanzlers ist.
Und ist das schlimm?
Das sagt sehr viel, ja, schon.
Warum?
Naja, weil das ist ja doch leicht zu entscheiden. Da gibt es ein Protokoll, es muss der Vizekanzler sein. Und selbst mit wem immer er dort auftaucht, ist zu akzeptieren. Warum macht man daraus auch wieder so eine Geschichte? Mhm.
Frau Doktor, Sie schauen sich ja politisch so gut wie alles im Fernsehen an, was so läuft an Diskussionen. Werden Sie sich den Opernball auch anschauen?
Immer.
Wirklich?
Immer, jedes Jahr.
Ja?
Jedes Jahr. Aber nicht wegen wer sitzt neben wen oder wie viele Logen oder so, sondern wegen des Singens und der Tanzerei.
Ja, aber Sie schauen nicht, welcher Politiker spricht mit wem oder so im Hintergrund ein bisschen?
Nein, das ist wurscht.
Wurscht. Ja, das war Rohrer bei Batschen, Ausgabe 2 im Jahr 2026. Vielen Dank, Frau Doktor, für die wie immer sehr pointierte Analyse. Heute besonders spannend, finde ich. Vielen Dank. Unserem Producer Manuel danken wir wie immer für den guten Ton. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören, wo auch immer Sie uns zuhören. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Wir freuen uns auf Sie. Missing Link.